Inforadio Podcast.
Kennen Sie Alfred Russel Wallace? Da geht es Ihnen wie den meisten von uns. Wallace, wer? Willkommen, sagt Thomas Prinzler. Wallace ist heute außerhalb der biologischen Fachwelt ein No-Name, obwohl nach ihm Mond- und Marskrater und sogar Flugfrösche benannt sind. Wallace war einer der größten Naturforscher des 19. Jahrhunderts. Er steht in einer Reihe mit den Großen seiner Zeit wie Alexander von Humboldt und Charles Darwin. Wallace hat auf seinen Ein-Mann-Expeditionen in den amazonischen Urwald und auf den malaiischen Archipel unentwegt Tiere und Pflanzen gesammelt und katalogisiert. Und dabei hat er parallel zu Charles Darwin den Ursprung der Arten erforscht und ist zu gleichen Schlussfolgerungen gekommen. Manche glauben sogar, dass sich dahinter ein wahrer Wissenschaftskrimi verbirgt, eine üble Fälschungsgeschichte. Denn Alfred Russel Wallace hat Darwin 1858 seine Abhandlung geschickt und der veröffentlichte nur ein Jahr später sein Hauptwerk, Die Entstehung der Arten. Matthias Glaubricht, Evolutionsbiologe am Berliner Naturkundemuseum, hat über das Leben Wallace eine spannende Biografie, fast, wie gesagt, ein Wissenschaftskrimi geschrieben, jetzt bei mir im Studio. Willkommen, Herr Glaubricht.
Hallo.
Ist das alles nur geklaut?
Nein, dann wäre es ja sehr einfach und dann wäre die Geschichte auch schon zu Ende erzählt. Es ist viel spannender, aber es ist auch ein bisschen komplizierter. Charles Darwin hat seine Theorie selber entwickelt. Alfred Russel Wallace hat sie unabhängig von ihm entwickelt und trotzdem haben beide voneinander profitiert.
Gut, Charles Darwin kennt man. Wer war dieser 1823 in bürgerlichen Verhältnissen geborene Alfred Russel Wallace?
Ja. Meiner Meinung nach ist er wirklich einer der ganz großen Titanen der Naturkunde des 19. Jahrhunderts. Also er gehört völlig zu Recht in eine Reihe mit Charles Darwin, auch mit Alexander von Humboldt. Er ist ein großer Naturforscher. Er war in erster Linie Naturaliensammler. Er ist deswegen auch aufgebrochen an den Amazonas ins indomalaiische Archipel, um Naturobjekte zu sammeln für Privatsammlungen, für Museen. Aber er hat dabei eben auch als Naturforscher Beobachtungen gemacht. Er hat Theorien entwickelt, diese auch, was man eben machen sollte, aufgeschrieben. Und er gehört auch zu den Mitbegründern einer ganzen Wissenschaftsdisziplin, nämlich der Biogeographie. Und deswegen kennen wir heute auch noch eine nach ihm benannte Linie, eine Faunenscheide in Südostasien, die Wallace Line. Also er ist ein eigentlich wirklich sehr wichtiger Naturforscher des 19. Jahrhunderts.
Für ihn, um den Begriff zu klären, für ihn war wichtig, nicht nur, dass man etwas findet, sondern auch exakt zu notieren, wo man etwas findet.
Ja, das könnte man fast schon so als das Wallische Forschungsprogramm bezeichnen. Denn im 19. Jahrhundert ist es vielen Naturforschern tatsächlich nicht klar gewesen, wie kleinräumig Tiere variieren, also wie stark die Unterschiede in ihrem Vorkommen sind. Und er hat Wert darauf gelegt, dass wir da nicht nur Südamerika oder Brasilien auf ein Fundortetikett draufschreiben, sondern also genau welcher Fluss und welche Insel zum Beispiel im indomalaiischen Archipel. Und diese Feststellung der Verbreitung des Vorkommens, das verdanken wir eigentlich, dass das zu einer richtigen Forschungsdisziplin wurde, das verdanken wir Alfred Russel Wallace.
Nicht jeder Jugendliche, der voller Forscherdrang ist oder voller Unruhe wie Wallace, wird dann gleich Naturforscher. Er hat die Schule abgebrochen, er war dann beim Bruder Landvermesser. Warum ist er dann Naturforscher geworden?
Ja, er ist, man könnte fast sagen, auf dem zweiten Bildungsweg Naturforscher geworden. Das ist allerdings in der damaligen Zeit gar nicht ganz ungewöhnlich. Auch Charles Darwin ist ja, anders als er das selber sagt, nicht wirklich als Naturforscher auf die Beagle, auf das Forschungsschiff gekommen, sondern als Begleiter, als standesgemäßer Begleiter. Damals gab es diese
Gesellschaftsdame, nein, Gesellschafter sozusagen.
Der Gesellschafter des Kapitäns, die einfach durch die Regularien der britischen Admiralität auf ihren eigenen Schiffen sehr isoliert gelebt haben. Die durften nicht mal die Mahlzeiten mit den Offizieren zusammen einnehmen. Und ganz ähnlich gab es also gar keine Studiengänge Zoologie, wie wir das heute haben. Und deswegen ist Wallace zuerst als Landvermesser jemand gewesen, der sich einfach seinen Lebensunterhalt sehr früh selber verdienen musste.
Denn wie kam er nun nach Brasilien?
Irgendwann hat er dann seine Liebe zur Natur entdeckt, hat mit Botanik angefangen, hat mit Käfersammeln angefangen. Und obwohl es sehr viele Käfer gibt, hat er festgestellt, das ist natürlich ein ganz anderer Größenordnung in den Tropen zu erwarten und man wusste, dass man, wenn man dort sammelt, das Risiko auf sich nahm, in diesen exotischen Regionen zu sammeln, dass man damit seinen Lebensunterhalt verdienen konnte. Er hatte aber tatsächlich auch schon vor Abreise ein Buch gelesen, das damals für Furore sorgte. und das vorgeschlagen hat, dass die Tiere nicht, wie man damals allgemein annahm, konstant geschaffen worden sind, sondern dass sie sich verändern könnten. Das war eine revolutionäre Idee, die in vielen Köpfen war, aber keiner hatte Belege dafür. Und Wallace hatte jetzt die ja eigentlich abenteuerliche Idee, er fährt und sammelt am Amazonas solche Tiere, verdient seinen Lebensunterhalt und gleichzeitig erforscht er also diese rätselhafte Frage um den Ursprung der Arten.
4 Jahre sammelt er sehr fleißig in Brasilien, hat dann Kisten und Kisten auf ein Schiff getan, schifft sich ein, um wieder nach Europa zu kommen, und diese Rückreise endet in einer Katastrophe. Das Schiff fing Feuer, ging unter, Wallace konnte sich retten, seine Sammlung ging komplett verloren. An Dramatik ist das kaum zu übertreffen, ist Hollywood-reif.
Ja, das ist natürlich tragisch. Das kommt noch insofern eins zum anderen. Er hat viele Kisten mit seinen Präparaten und Naturalien von unterwegs aus schon losgeschickt. Die wurden vom Zoll in Brasilien aber aufgehalten. Er nimmt sie dann alle zusammen mit denen, was er in den letzten 2 Jahren gesammelt hat, und das, was er in den ersten 2 Jahren zusammen gesammelt hat, das nimmt er alles mit auf das Schiff. Man legt bekanntlich auch als Naturforscher nicht alle Eier in einen Korb. Es ist also ein großes Risiko. Aber das Tragische ist, dass der Kapitän sehr unerfahren beim Transport von Balsamöl ist. Also das ist Pflanzenöl, das leicht entzündlich ist. Und es wird falsch gelagert in der Tropenhitze unter dem Äquator. In der Nähe der Bermudas entzündet sich diese Ladung. Und die sind so unerfahren an Bord, dass sie es also auch mit den falschen Methoden versuchen zu bekämpfen und das noch schlimmer machen. Tatsächlich verlieren sie das Schiff und gehen also mit einem kleinen Ruderboot und 12 Mann Besatzung auf dieses Schiff und sind dann 10 Tage im Atlantik unterwegs, verbrennen natürlich in der Sonne, haben kaum noch Wasser und zu essen, und ein Seelenverkäufer auf dem Weg nach England gabelt sie auf, und dann geraten sie da auch noch in einen Sturm. Also es ist wirklich ein großes Abenteuer. Es ist insofern tragisch, weil die Sammlung verloren geht und ein Großteil der Aufzeichnungen, die Wallace gemacht hat. Es ist vielleicht aber wieder für uns, für die Naturforschung, ein großes Glück gewesen, denn wir wissen, dass zum Beispiel Darwin nach der ersten Sammelreise nie wieder England verlässt und nie wieder auf Sammelreise geht. Hätte Wallace vielleicht jetzt schon vom Amazonas genug gehabt, wäre er eben nicht in den indomalaiischen Archipel, wo ihm die Beobachtungen gelingen. Also der Untergang des Schiffes ist eine Katastrophe, aber er führt auch dazu, dass er sich zu einer zweiten Reise aufmacht.
In den Wissenswerten der Evolutionsbiologe und Autor Matthias Glaubrecht. Wallace' zweite Reise, wie gesagt, in diese Archipelgegend. Er hat sich nicht unterkriegen lassen, er erkundet sie kreuz und quer. Was faszinierte ihn da besonders?
Also das ist natürlich, muss man sich vorstellen, Mitte des 19. Jahrhunderts war gerade die Region zwischen Asien und Australien so gut wie unerforscht. Gleichzeitig ist das auch heute noch eine der Regionen, die also nur so vor Artenvielfalt strotzt, sofern wir sie heute nicht schon vernichtet haben. Aber Mitte des 19. Jahrhunderts sind viele dieser Formen, Schmetterlinge, andere Insekten, Käfer, viele der Vogelarten und auch überhaupt die großen Säugetiere bis hin zum Orang-Utan unerforscht, sie sind in Europa kaum bekannt. Das ist also ein Füllhorn der Natur, in dem sich Wallace bedient und schickt also insgesamt, nachher hat er selber aufgelistet, 125.000 Sammelstücke nach Europa zurück. Also eine ungeheuer große Sammlung, und es fasziniert ihn. Er verkauft diese Naturalien auch sehr gut, und sein Agent, der Samuel Stevens, der das verkauft, schickt Geld, und so kann er sich sozusagen von Insel zu Insel weiterfinanzieren. Und besonders interessant ist eine am Ende des Archipels eine Inselgruppe, die Aru-Inseln, das zu denen bisher kaum jemand vorgedrungen ist. Dort macht er interessante Beobachtungen, aber auch reiche Sammlungen, und die erlauben ihm dann die Fortsetzung seiner Reise, sodass er dann auch die Möglichkeit hat, sich hinzusetzen, das Manuskript zu schreiben, um das es dann vor allen Dingen ja in diesem Wettlauf um die Evolution geht.
Es ist ja so, dass man sich das vorstellen muss, da ist man also nicht bequem gereist, öffentliche Verkehrsmittel gab es nicht, man ist zu Fuß mit Trägern unterwegs gewesen, hatte im besten Fall Lastentiere, also das war auch körperlich eine Riesenherausforderung. Also da musste etwas in einem brennen, um all dieses auf sich zu nehmen. Bevor ich gleich zu diesen Papieren komme, noch was anderes. Im Zusammenhang mit Charles Darwin ist ja der Galapagos-Fink besonders berühmt, auch der Darwin-Fink genannt, der für die Entstehung eigener Arten steht, so ganz maßgeblich als Indikator gilt. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, Darwin hat das zwar wahrgenommen, aber richtig in der Bedeutung entdeckt hat es dann Wallace.
Also das ist ganz erstaunlich. Wir haben eine Legendenbildung um Darwin, die sehr viele Facetten hat. Das betrifft seine Rolle in der Evolution, aber natürlich auch, dass wir heute mit dem Darwin, den sogenannten Darwin-Fink, man sprach aber allgemein von diesen Galapagos-Finken und deren Bedeutung und die Bedeutung der Inseln ist tatsächlich in einem ersten Manuskript und Bericht, das Wallace veröffentlicht hat, erwähnt worden. Tatsächlich hat Darwin die Finken auf den einzelnen Inseln verwechselt und vertauscht, weil er sich nicht genau notiert hat, wo er welche Art gesammelt hat. Das hat er erst später versucht zu rekonstruieren. Bis heute sind die Finken in seinem Originalbuch über die Entstehung der Arten gar nicht existent. Die kommen dort gar nicht vor, weil er immer skeptisch war, was er da eigentlich beobachtet hat. Aber man muss dazu sagen, er hat durch den Hinweis, dass ihm das entgangen ist, Wallace in seinem Buch eigentlich darauf aufmerksam gemacht. Denn Wallace liest, dass Darwin da tatsächlich zugibt, einen Fehler gemacht zu haben, sich die Herkunft nicht genau zu notieren. Und so kommt Wallace dann dank Darwin auf die Idee, das passiert mir nicht. Ich notiere mir ganz genau, wo ich welche Tierart gesammelt habe. Und so kommt es zu diesem Wallace-Forschungsprogramm. Das verdankt er letztendlich dann aber dem Darwin, der das also zuerst falsch gemacht hat, aber ebenso ehrlich war, es zu bemerken.
Je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr wuchs meine Überzeugung, dass ich schließlich das lang gesuchte Gesetz der Natur gefunden hatte, das die Frage nach dem Ursprung der Arten beantwortet hatte, schrieb Wallace 1905 in seiner Autobiografie. Das Jahr 1858 ist, wie Sie schreiben, das entscheidende Jahr, aber auch das Jahr, in dem der genaue Ablauf der Geschehnisse im Dunkeln liegt. Wallace hat seine Evolutionstheorie geschrieben, zu großen Teilen halt auf den Archipelen. Er hat sie, Sie sagten es, nicht veröffentlicht, sondern an Darwin geschickt. Der war schockiert, weil er hat sich mit anderen Dingen beschäftigt, hatte seins noch gar nicht so richtig zu Papier gebracht, hat jetzt Kraft seiner Berühmtheit und seiner Beziehungen schnell ein Gentleman's Agreement, wie sie es nennen, erreicht, derart, dass es zu einer gemeinsamen Präsentation der Theorie kam, obwohl Darwin, wie gesagt, kaum etwas formuliert hatte. Wallace war der Erste möglicherweise, hat das aber nie für sich in Anspruch genommen. Er ist immer zurückgetreten hinter Darwin. Warum?
Ja, das hat zwei Gründe. Man muss wissen, Wallace wusste nicht, wie weit Darwin war, weil Darwin ihn in seinen Briefen immer im Unklaren darüber gelassen hat. Er hat ihm nie gesagt, ich habe den Mechanismus der Evolution entdeckt. Als Wallace ihn dann entdeckt, schreibt er ihn gleich auf. Wir wissen allerdings heute, dass Darwin diesen Mechanismus schon 14 Jahre vorher entdeckt hatte und auch aufgeschrieben hat. Er hat es nur nie publiziert. Und das ist eben das Entscheidende, wenn Sie...
Publish or perish galt damals schon.
Ganz genau. Wenn Sie etwas publizieren, dann sind Sie derjenige, der als Urheber zu gelten hat. Und hier haben wir die Situation, dass Darwin das sehr ausführlich dargestellt hat, dann ergänzt hat durch das, was er bei Wallace gelesen hat, aber zu dem Zeitpunkt, als er Wallace Manuskript liest, seine Theorie nicht publikationsfähig gewesen ist. Und jetzt passiert Folgendes, dass er sich die Unterstützung von etablierten viktorianischen Wissenschaftlern verschafft, die dann eine gemeinsame, wie das immer genannt wird, Präsentation von Wallace Manuskript, das ganz zum Schluss verlesen wird, und Auszügen aus diesen Notizen und Essays von Darwin vorsieht. Und dieses delikate Arrangement, das haben Wissenschaftshistoriker zu Recht kritisiert, das wäre heute tatsächlich etwas, was man als Wissenschaftler nicht machen darf. Also Darwin hat davon profitiert, dass er ein etablierter Netzwerker war mit guten Kontakten und Wallace 15.000 Kilometer am Ende des Archipels überhaupt gar nichts von dieser Konstellation weiß. Aber Wallace ist sehr, sehr bescheiden. Er kennt auch seine Rolle im viktorianischen England und er erfährt von den Details dieses Arrangements übrigens erst aus der Autobiografie nach dem Tode von Darwin. Das heißt, zu dem Zeitpunkt hat er die vollen Implikationen dieses Wissenschaftskrimis leider auch nicht gekannt. Das trägt sicherlich dazu bei, aber er hat nie den Anspruch erhoben, auf diese, also der Erste gewesen zu sein. Er war immer froh, und das ist sicherlich richtig, dass Darwin mit diesem ausführlichen Buch dann tatsächlich auch die Grundlage für die Evolutionstheorie gelegt hat.
Am 7. November jährt sich der Todestag von Alfred Russel Wallace zum 100. Mal. Anlass für Sie, mit einer Lesung im Naturkundemuseum an den fast vergessenen Naturforscher zu erinnern. Beginn dieser Jubiläumsveranstaltung um 19 Uhr. Ihr Buch Am Ende des Archipels ist erschienen bei Galliani für 24,99 Euro. In den Wissenswerten heute Dr. Matthias Glaubrecht, Evolutionsbiologe im Berliner Naturkundemuseum. Danke Ihnen für das Gespräch und danke für Ihr Interesse, sagt Thomas Prinzler.